Wenn jemand sagt, es geht nicht, dann ist mir meine größte Freude, wenn ich sagen kann, doch.
Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Ich bin David.
Und ich bin Isa und wir sind die Gründer von Role Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können.
Unser heutiger Gast ist Franziska von Hardenberg. Sie ist Gründerin des Schmuckunternehmens Holdy Goldy, Bloomy Days und der Digitalberatung Ginger Bold.
Wir haben mit Franzi vor Live-Publikum über ihren außergewöhnlichen unternehmerischen Antrieb gesprochen, wie sie mit sehr schwierigen Situationen und Herausforderungen umgeht, welche Rolle Instagram in ihrem Leben und für ihren unternehmerischen Erfolg spielt und warum sie Marken so sehr liebt und warum sie es extrem spannend und auch natürlich herausfordernd findet, dass jeder Tag bei ihr anders aussieht.
Ja, Franzi hat ihre ganz eigene Chaos-Theorie entwickelt und sie verrät uns im Gespräch, was genau dahinter steckt und welche Rolle dabei Flexibilität und Spontanität spielen. Franzi beschreibt sich selbst als Perfektionistin und sie erklärt uns, warum sie nichts macht, was nicht hundertprozentig perfekt ist.
Ja, wir lernen von ihr auch, wie man Entscheidungen sicherer treffen kann und warum man niemals Angst davor haben sollte, sich Rat und auch Feedback von Kollegen, Freunden, Businesspartnern einzuholen und was für Franzi ein Role Model, ein Vorbild ausmacht. Und das alles und natürlich ganz viele andere, viele spannende Einblicke in Franzis unternehmerisches Leben hört ihr und werdet ihr in dieser Episode erfahren.
Ja, ganz genau. Und was wir ganz besonders faszinierend an Franzi finden, ist, dass sie so schonungslos ehrlich ist, auch mit sich selbst und auch gleichzeitig ganz grenzenlos optimistisch. Dieser Balanceakt gelingt ihr, weil sie so sehr gut reflektiert und sich traut, Entscheidungen zu treffen, ohne im Nachgang mit ihnen zu hadern.
Ja, was ich an Franzi einfach echt inspirierend finde und ihr das auch immer wieder persönlich sage, ist, dass alles, was sie macht, macht sie mit sehr viel Mut und unfassbar viel Energie. Das werdet ihr auch in dem Gespräch heraushören. Es gibt, glaube ich, wenige Menschen, die einfach fast jeden Tag vor so viel Energie und Ideen sprühen wie Franzi. Und das ist echt beeindruckend. Unser Partner für diese Episode ist auch wieder Schieß Mercedes. Und Schieß Mercedes schickt dir einmal im Monat einen tollen Newsletter, bei dem starke Frauen über ihr Leben sprechen, über die Themen, die sie bewegen. Und Steffi Luxart, die kennt ihr auch aus unserem Podcast schon, ist übrigens auch eine der Autorinnen dieses Newsletters und hat in einer Ausgabe ein, finde ich, sehr berührendes Interview mit der Olympiasiegerin im Bahnradsport Christina Vogel geführt, die 2018 einen schweren Unfall hatte und seitdem querschnittsgelähmt ist und über diese neue Situation sehr offen spricht. Also ein wirklich berührendes Interview.
Ja, und anmelden könnt ihr euch unter newsletter.cheesemercedes.de. An dieser Stelle von Isa und von mir vielen Dank an Schieß Mercedes wieder mal für diese Unterstützung. Ja, und jetzt geht's los mit dem Role Models Podcast. Hier ist Episode Nummer 26 und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der umtriebigen, mutigen und stets optimistischen Franzi von Hardenberg.
Viel Spaß.
Live aus Berlin. Willkommen zum Role Models Podcast.
Willkommen, Franzi. Schön, dass du heute da bist und bei uns auf der Bühne sitzt.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke.
Wir haben schon länger versucht, diesen Termin auf die Beine zu stellen. Jetzt ist es heute soweit. Und wer dich kennt und wer dir auf Instagram folgt, weiß, wo du überall unterwegs gerade bist, was du gerade alles machst und tust. Und ich will mit der Frage mal starten, wie sieht dein Tag aus?
Also das kann man sich auf Instagram jeden Tag angucken. Und wer das tut, der stellt fest, dass jeder Tag tatsächlich komplett unterschiedlich ist. Und das in einer solchen Absurdität, in einer solchen Bandbreite. Und das ist das, was ich aktuell auch sehr, sehr liebe. Es ist echt anstrengend, weil es sind wirklich so parallel 1000 Tabs offen in meinem Kopf und das ist einfach natürlich schon immer eine man muss schon sehr konzentriert sein. Ich bin leider auch jemand, der sich nie was aufschreibt, habe ich noch nie. Das heißt, es ist wirklich immer nur alles in meinem Kopf. Insofern muss ich das schon immer versuchen, ein bisschen zu strukturieren und meine Termine so rechtzeitig zu koordinieren. Aber im Grunde genommen ist es wirklich sehr, sehr divers und das ist unheimlich schön, weil ich das Gefühl habe, langsam komme ich da an so ein Gefühl, dass ich so ausgelastet bin.
So langsam. Okay. Ich frage dich nochmal in ein paar Monaten. Also du setzt dich gar nicht hin und planst deine Woche, sondern das ist alles, das kommt alles so irgendwie auf dich zu und du lässt das auf dich zukommen?
Nee, also tatsächlich Termine plane ich schon. Also ich bin natürlich schon so, dass ich zum Beispiel eigentlich fast jeden Tag einen Lunchtermin habe. Das heißt, ich mache relativ viele Meetings zum Lunch, habe dann meistens irgendwie vornachmittags noch was, versuche mir einen Tag in der Woche so ein bisschen freizuhalten, dass ich auch wirklich mal Dinge weggeschafft kriege. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sonntagabends mich hinsetze mit einer Wochenplanung, reflektiere die letzte Woche und plane die nächste Woche, sondern es ist tatsächlich eigentlich immer alles in meinem Kopf und das auch sehr minutiös, also das geht runter auf so einen 15-Minuten-Takt eigentlich, wo ich eigentlich weiß, was genau sozusagen die nächste Aufgabe ist und wie die Termine aneinander sich fügen, was mich dann immer ein bisschen ins Straucheln bringt, wenn wir in Berlin immer in so einer sehr spontanen Absagekultur sind, weil irgendwas ist, weil das natürlich dann immer irgendwie bei mir so ein bisschen einen kleinen System-Collapse gibt. Aber
gehst du dann damit um? Also wenn irgendwie zwei Termine in der Woche super spontan
ja, es kommt
werden.
Immer so ein bisschen drauf an, also es kommt halt so ein bisschen drauf an, will ich was von den Leuten oder wollen die was von mir? Ist ein großer Unterschied. Und tatsächlich ja auch, ich mache ja auch sehr viel, dass ich wirklich versuche, auch mich mit anderen zu treffen, zu netzwerken, denen zu helfen und so. Und mittlerweile bin ich da wirklich sehr konsequent. Also wenn jemand was von mir will und den Termin kurzfristig absagt, dann mache ich auch nicht noch einen zweiten. Andersrum passiert es mir natürlich genauso, dass ich irgendwie mich mit meiner Kopfkalkulation vertue und dann einfach nochmal was absagen muss, was verschieben muss, was einfach in der Priorität der Woche für mich nicht so reinpasst, wie ich es eigentlich gedacht hätte, weil vielleicht noch zwei, drei andere Themen dazukommen. Und man muss einfach flexibel bleiben und spontan bleiben und das dann einfach so ein bisschen justieren.
Würdest du sagen, dass so wie du deinen Tag oder deine Woche planst, ist etwas, was Unternehmertum auch ein bisschen ausmacht?
Tatsächlich nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, das macht jeder wirklich komplett anders. Ich glaube, viele Leute gehen da deutlich strukturierter vor, könnte ich mir vorher so vom Hören sagen. Ich bin überhaupt nicht chaotisch. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen chaotisch, aber ich habe meine eigene Chaos-Theorie, die so ganz gut funktioniert, die tatsächlich eigentlich wochenweise nach Prioritäten sich sortiert. Und ich versuche eigentlich von jedem Teilbaustein meiner unternehmerischen Tätigkeit immer etwas in jeder Woche zu haben. Und dadurch habe ich eigentlich einen ganz guten Mix. Und das ist aber mit Sicherheit, also diese Spontanität und die Flexibilität ist sicherlich das, was Unternehmertum auszeichnet. Das heißt, man muss ja sehr schnell sich auf neue Situationen einstellen. Man muss sehr schnell auch mal was umorganisieren, auch was umpriorisieren. Und insofern ist, glaube ich, tatsächlich Flexibilität da eine wichtige Eigenschaft und die darf man auch nicht verlieren.
Was ist momentan deine Priorität für diese Woche?
Holy Goldie, weil ich jetzt im Mai einen neuen Online-Shop launche, also komplett neu. Bisher habe ich über Etsy verkauft, jetzt ein Jahr lang. Und da sind wir jetzt so ein bisschen aus den Schuhen rausgewachsen. Bauen wir gerade an einem komplett neuen Ding. Und auch das natürlich irgendwie wieder anders, als es alle anderen vorher gemacht haben und irgendwie natürlich wieder mit einer etwas höheren Komplexität, mit einer anderen Bildwelt, mit einer anderen Gestaltungsart. Es soll natürlich irgendwie alles wieder auch so besonders sein und schön sein und jetzt ist es so, dass wir ich habe eine komplett neue Kollektion dafür entworfen und wir wollten eigentlich vor 3 Wochen die Bilder shooten für den Online-Shop und ich bekam wirklich so last minute am Tag vor dem Shooting mit Model gebucht und Fotograf und allem die Ringe zugeschickt und das ist so eine Kollektion von 20 Teilen und ich habe das halt angeschaut Und ich habe natürlich irgendwie gesagt, wie ich es mir vorstelle und so, aber unser Goldschmied sitzt in Pforzheim und es ist einfach auch manchmal super schwierig, nur über Fotos und so, und dann kriegst du irgendwie CAD-Renderings und weiß irgendwie auch, kann man jetzt auch nicht so einschätzen, wie es dann in echt aussieht. Und es war halt so, 50% war bombengeil, aber 50% war halt einfach noch nicht da. Und das ist halt eben etwas, wo ich wirklich gesagt habe, so jetzt wegen 50% mache ich jetzt den Effort nicht, dieses Shooting zu machen. Ich muss daran arbeiten, dass die anderen 50% genauso geil werden wie der Rest. Und jetzt haben wir wirklich 3 Wochen nochmal echt richtig intensiv gearbeitet, haben wirklich Modelle komplett nochmal überarbeitet, haben nochmal komplett neue Ringschienen gemacht und Designs gemacht. Und das war jetzt nochmal wirklich für alle ein großer Kraftakt. Und jetzt sind sie aber heute angekommen und jetzt sind sie 180% bombengeil. Und jetzt bin ich auch super happy und jetzt machen wir morgen das Shooting. Und das zum Beispiel halt auch zum Thema Flexibilität. Das war wirklich dann halt auch echt so eine Entscheidung. Gut, weil ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich schon immer so getroffen, aber dann doch in der Konsequenz weiß ich nicht, ob ich es früher so schnell getroffen hätte. Also es war wirklich für mich, ich habe es gesehen, es war nicht 100%. Und ich mache irgendwie nichts, was nicht 100% ist, also mache ich es nicht. Und dann das alles abzusagen, umzuorganisieren, fordert natürlich von allen Flexibilität. Und bin sehr dankbar, dass vor allem auch eben mein Goldschmied das so mitgemacht hat, weil das wirklich natürlich echt nochmal jetzt eine Menge Arbeit war. Aber ich glaube, am Ende des Tages wird sich das lohnen.
Sind so krasse Entscheidungen etwas, bei denen du sagen würdest, okay, das habe ich jetzt über mein unternehmerisches Dasein gelernt und bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich solche krassen Entscheidungen auch wirklich treffen kann mit gutem Gewissen und sagen, das ist nicht 100% und da kann ich nicht hinterstehen. Hättest du das vorher bei Bloomy Days oder in einem anderen Kontext auch schon so gehandhabt?
Also ich muss sagen, ich glaube wahrscheinlich schon, aber was natürlich jetzt mir in die Karten spielt, ist die Schnelligkeit. Das heißt, ich kann natürlich jetzt solche Dinge entscheiden, ohne mich mit irgendjemandem abstimmen zu müssen, sondern ich sage halt einfach, mein Bauchgefühl sagt, es ist noch nicht richtig, also mache ich es nicht. Wohingegen ich wahrscheinlich bei Bloomy Days erstmal 3 Leute hätte fragen müssen, was denkst du denn? Ja, das Team hat jetzt aber hier super viel, jetzt haben wir schon das investiert, und jetzt sage ich halt einfach, meine Kohle, meine Entscheidung, ich sehe es nicht, wir machen es nicht. So, wir machen es neu. Und das ist tatsächlich etwas, also ich glaube, die Schnelligkeit der Entscheidung ist immer die gleiche, schon auch gewesen. Aber ich glaube einfach, dass ich jetzt sozusagen nochmal an Schnelligkeit gewonnen habe, dadurch, dass ich einfach das so selber entscheiden kann, was mir eine unglaubliche Freiheit gibt, weil ich dadurch auch einfach sehr viel Flexibilität nochmal mehr dazu gewonnen habe. Und auch das Risiko ja alleine trage. Insofern ist es auch, zweifelt es auch keiner an. Und ich glaube, was das andere ist, was vielleicht da ganz interessant ist, ist, dass ich tatsächlich jemand bin, der mit Entscheidungen nicht hadert. Ja, das heißt also, ich treffe eine Entscheidung und dann treffe ich sie und dann denke ich aber eigentlich auch nie wieder darüber nach, ob das jetzt richtig war. Und ich glaube, das hilft total, wenn man so eine gewisse Entscheidungssicherheit irgendwann sich aneignet. Und ich glaube, das kann man erlernen, indem man dann einfach sagt, einmal getroffen, ist es auch okay, und ich überlege mir dann nicht noch 5-mal, hätte ich es vielleicht doch lieber machen sollen.
Also ich fand das Bild von den Tabs im Kopf, es geht mir jetzt gar nicht aus dem Kopf mehr, und ich denke sofort an mein Browser-Verhalten, dass man auch manchmal sich erwischt, dass man so von einem Tab zum nächsten wechselt, so ein bisschen ziellos auch, oder sehr schnell Kontext wechselt, so, ne? Und ich glaube, das ist ein Punkt, auf den ich gerne nochmal eingehen würde und auch dazu vielleicht parallel dazu sogar die Entscheidungssicherheit, weil wenn du sagst, das kann man sich aneignen. Also wie würdest du jetzt jemandem, wenn jetzt hier ein Raum voller entweder Unternehmerinnen oder angehende Unternehmerinnen wäre, was würdest du sagen, wären so die Tricks, die man sich aneignen sollte, um Entscheidungssicherheit schneller zu erlernen oder eine gewisse also diese Flexibilität oder diese Unsicherheit vom Unternehmertum zu paaren mit der Fähigkeit, schneller Entscheidungen zu treffen und dann aber auch eine Sicherheit in den Entscheidungen zu gewinnen?
Also ich glaube, Entscheidungssicherheit entsteht tatsächlich durch Erfahrung. Also das muss ich schon sagen, dass einfach mein größtes Learning eigentlich von Bloomy Days auch ist, mehr auf meinen Bauch zu hören. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mit dem Kopf entschieden habe, war es eigentlich falsch. Und das ist etwas, was mir in der jetzigen Situation eine sehr, sehr große Entscheidungssicherheit gibt, weil ich einfach erfahren, gelernt habe in der Vergangenheit, dass eigentlich die Entscheidungen, die ich mit dem Bauch getroffen habe, immer die besten waren und die, die ich mit dem Kopf getroffen habe, waren die schlechtesten. Das kann aber oder muss nicht für jeden so sein. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass da total die Erfahrung hilft und eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie, aber ich glaube, es gibt sowas wie keine Angst und bewusst Angst vor Konsequenzen, ja, weil what's the worst thing that could happen, ja, also gut, also mein Goldschmied hätte jetzt sagen können, du spinnst wohl, ich beende die Zusammenarbeit, also aber das ist ja einfach unrealistisch, wenn du schon das investiert hast. Es hätte meine fantastische Fotografin Susu Bierkow sagen können, Franzi, also ganz ehrlich, sitz einen Tag vorher, das können wir nicht machen, so. Aber dann hätte man halt trotzdem sagen können, okay, pass auf, dann machen wir jetzt die 50%, die gut sind, die anderen nicht. Also man muss natürlich schon immer auch abwägen und insofern kann ich es natürlich nicht 100% alleine entscheiden, aber es ist ja dann so ein Abwägen auch von verschiedenen Faktoren. Und ich glaube, da wird man sicherer mit jeder richtigen Entscheidung, die man trifft.
Und hast du, also wenn du jetzt sagen würdest, vielleicht anders gefragt, wenn du sagen würdest, wenn du einen Rat aussprechen könntest, wo junge Unternehmerinnen und Unternehmer disproportional viel Zeit und Energie gerade verbringen und du jetzt im Rückblick sagen würdest, da habe ich zu viel Zeit investiert, das hat so nichts gebracht. Was würdest du da an Rat weitergeben?
Also ich glaube tatsächlich, was ein super wichtiges Thema ist, ist gut, dass ich das jetzt sage, ist das Thema Fokus. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber es gibt einen geheimen Plan auch zwischen meinen 1000 Tabs, der doch sehr fokussiert. Nein, aber da mache ich ganz ernst. Also ich glaube tatsächlich, ein Problem, was viele Gründer haben, ist, dass wenn sie es zum ersten Mal machen, sie ganz schnell so einen Lack of Focus haben. Ja, das heißt, man hat eben zu viele Themen und ich glaube, ich habe gerade vorhin mich mit einer jungen Gründerin getroffen auch und die haben ein Produkt, was sie entwickelt haben und dann erzählte sie mir eben, dass sie jetzt noch das Produktportfolio erweitern wollen und was sie eigentlich alles noch machen wollen. Und dann habe ich gesagt, stopp, bitte, bitte, auf gar keinen Fall. Ihr habt jetzt ein Brand aufgebaut, ihr habt ein neues Produkt, das gibt es so noch nicht, ihr müsst das jetzt erstmal etablieren, ihr müsst die Marke etablieren, ihr müsst das jetzt in den Markt bringen und bitte fang nicht zu früh an, dich mit zu vielen Produkten auseinanderzusetzen. Und insofern, zum Beispiel bei mir, mit Holy Goldie, ich habe mit 2 Ketten angefangen. Ja, es war wirklich ein super kleines Sortiment. Dann haben wir das erweitert. Jetzt kommt irgendwie die Ringkollektion, die aber auch in sich wieder Sinn macht. Aber ich glaube, es ist wirklich irgendwie total hilfreich, wenn man sich konzentriert. Ich glaube, ein zweiter Punkt ist tatsächlich das Thema Kosten und einfach effizient mit den Kosten zu arbeiten. Weil ich glaube, auch das ist etwas, was man sich sehr gut überlegen muss. Das heißt, auch am Anfang wirklich sehr lean mit einem sehr geringen Fixkostenblock zu arbeiten. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe jetzt das ganze letzte Jahr eigentlich von zu Hause aus gearbeitet. Und mein größter Wunsch war eigentlich so zum Ende des Jahres zu sagen, ich muss irgendwie wieder raus, ich brauche ein Büro, ich muss irgendwo hingehen, ich brauche irgendwie so eine Welt, die ich da bauen kann. Und habe dann irgendwie echt viel mir angeschaut und geguckt, was es so gibt. Und für mich war aber irgendwie echt immer so im Kopf, okay, also so 1000 Euro will ich irgendwie ausgeben. Und habe dann mit mehreren Leuten gesprochen, die alle gesagt haben, es gibt's nicht. Gibt's nicht, Berlin mit, es gibt's nicht. Und ich höre immer so, es gibt's nicht. Ja, es ist halt Bullshit, dass das nicht gibt. Da muss man halt so lange suchen, bis man das findet. Und ich habe tatsächlich jetzt, also ich habe fast 100 Quadratmeter in Berlin Mitte in der Corinna Straße und zahle 980 Euro. Und es war halt ein Drecksloch, als ich da reinkam. Aber ich habe es halt dann ein bisschen angemalt und schön gemacht. Und dann ist es halt auch cool. Und alle Leute kommen da rein und denken so, krass. Ne? Also, das, aber ich glaube, das ist super wichtig. Und das hat zum Beispiel mich auch jetzt echt Anfang des Jahres total entspannt zu wissen, okay, das ist halt eben etwas, was total überschaubar ist. Ja? Und ich glaube, da sind viele junge Unternehmer, die das gar nicht einschätzen können und die dann, also entweder Personal ist halt super kostenintensiv am Anfang, sowas wie Büro super kostenintensiv, sowas wie auch so Themen wie, wir brauchen einen stationären Laden oder so, das ist auch super kostenintensiv. Und ich glaube, es, also was ich glaube, was da wirklich hilfreich ist, wenn man am Anfang so eine ganz überschaubare Kostenstruktur hat, von der man sich dann immer weiter natürlich irgendwie voranarbeiten kann. Und das hilft sicher sehr.
Also du sprichst mit so einer Selbstsicherheit über diesen Antrieb, über das Machbare, ne? Obwohl um dir rum Leute sind, die sagen, gibt's nicht. Oder
das interessiert mich überhaupt nicht.
Wo, wenn du zurück in die Vergangenheit gehst, wo kommt das her? Also wo ist es ein Moment, ist es ein Prozess, ist es ein Ist das ein Einfluss von früher, wo das herkommt, dieses Dinge sind möglich?
Ich glaube, es ist auch wieder das Thema Erfahrung. Ne? Also es ist halt einfach wirklich, ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was Unternehmer am meisten auszeichnet, dass ihnen alle Leute sagen, es geht nicht oder es gibt's nicht oder es gibt's doch schon oder so. Und man macht es halt trotzdem. Und das ist tatsächlich etwas, ja, das ist schon ein großer Teil meiner DNA, dass ich wirklich immer wieder Dinge, also das macht mir am meisten Spaß. Wenn jemand sagt, es geht nicht, dann ist mir meine größte Freude, wenn ich sagen kann, doch.
Warst du umgeben von einem unternehmerischen Umfeld?
Naja, also familiär tatsächlich, glaube ich, sehr unternehmerisch denkend und handelnd. Und mein Vater ist im Herzen totaler Unternehmer und hat jetzt irgendwie in seinem Unruhestand jetzt auch wieder gegründet. ist, glaube ich, tatsächlich da sehr prägend gewesen, auch wenn er eigentlich einen großen Teil seines Lebens angestellt war. Lustigerweise sind meine Geschwister alle drei bei riesengroßen Konzernen, also von denen keiner selbstständig. Aber bei mir war das irgendwie schon immer so. Also ich hatte schon immer diesen Drang, was selber zu machen. Ich hatte schon immer den Drang, selber zu arbeiten. Ich habe mit 12 angefangen zu arbeiten, habe Apothekendienst gemacht und bin dann irgendwie mit so 20 Liter Infusionskanistern auf dem Rücken im Rucksack ins Altenheim und wieder zurückgefahren. Und aber nie, weil ich es musste, sondern immer, weil ich es wollte. Und ich hatte so einen unglaublich intrinsischen Antrieb und es war jetzt irgendwie nicht so, also wir haben auch Taschengeld gekriegt von zu Hause. Es war jetzt nicht mehr als andere Leute, aber es hätte jetzt ja gereicht, weil andere hatten jetzt ja auch nicht mehr. Aber ich habe halt immer so, nee, aber es interessiert mich ja gar nicht das Geld per se, sondern ich will ja was machen, ich will ja was tun. Und ich habe da schon immer irgendwie so eine wahnsinnige Motivation gehabt, einfach irgendwie, ja, einfach was zu tun. Und habe dann auch irgendwie meine ganze Schulzeit hindurch gearbeitet, habe dann einen Tag nach dem Abi angefangen, mein erstes Praktikum in einer PR-Agentur, weil ich damals eben irgendwie mit einer Freundin meines Vaters gesprochen habe und der so ein bisschen erzählt hat, was ich machen will. Und das stimmt leider heute immer noch. Liebe Grüße an Nanne Mund, wenn sie es hört. Dass sie gesagt hat, das Problem ist nicht, du weißt nicht, was du willst einfach viel zu viel. Schon damals mit 18. Und insofern versucht doch mal PR, da hast du von einem so ein bisschen was. Und das war dann auch ganz cool, weil ich da tatsächlich auch dann direkt 9 Monate blieb, obwohl es eigentlich deutlich kürzer angesetzt war. Und meine Chefin dann eben damals sagte, ich bin dir so dankbar, dass du jetzt bleibst und es ist so cool, dass du es so lange machst. Was kann ich denn für dich tun? Da habe ich gesagt, ich würde eigentlich gerne nochmal ins Ausland gehen. Und dann habe ich 4 Monate ein Praktikum gemacht in einer Produktionsfirma in Barcelona. Unter brutalsten Bedingungen, das ist immer noch traumatisch, wirklich, das war echt krass und es ist aber auch halt so gut, das mal zu machen, um einfach das mal gemacht zu haben, um auch zu wissen, was halt nicht so cool ist und wie man vielleicht nicht behandelt werden will. Also wir hatten, also zum einen waren es absurde Arbeitszeiten, also ich habe so 18 Stunden am Tag gearbeitet, also es war unbezahlt, ne? Würde heute auch keiner mehr machen, also unbezahltes Praktikum und wir hatten verschiedene Produktionen, also teilweise zum Beispiel so australische Cosmopolitan, die dann nach Barcelona kamen, um da zu shooten und ein großer Automobilkonzern, der nicht Mercedes war. Wir haben dann für die so Werbedrehs gemacht und so. Und es ging halt natürlich immer saufrüh morgens um 4 oder so los und dann geht's halt bis irgendwie nachts um 12. Und da war es dann eben wirklich so, während dieses Drehs für diesen Automobilkonzern wurde in die Vans eingebrochen. Und das ist ja wirklich in Barcelona höchste Kleinkriminalitätsrate in Europa, brutal. Und wir saßen da, haben das Catering vorbereitet und die sind vom Berg gekommen und ins Auto rein und haben das ganze Equipment irgendwie mitgenommen. Und daraufhin wurden halt so die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt für die zukünftigen Drehs oder was auch immer gemacht wurde oder Shoots. Und wir hatten dann eben die australische Cosmo da und die hatte aber leider kein Budget für einen Safety Guy. Ergo saß ich dann wirklich ohne Scheiß, ich hab's gemessen, bei 50 Grad in diesem Van, 10 Stunden am Tag. Ich durfte nicht raus, ich durfte keine Klimaanlage anmachen, weil das in die Batterie alle geht. Um auf diese Klamotten aufzupassen von der australischen Cosmo, durfte ja diesen Van nicht verlassen. Und das war dann schon wirklich so krass, wo ich dachte so, Alter, das ist, also du lässt ja keinen Hund bei den Temperaturen im Auto, ja? Also es war wirklich crazy. Und aber ich habe es dann irgendwie durchgezogen. Und auch das ist, glaube ich, total gut, weil mich das auch total geshaped hat, so wo ich hin wollte und was ich nicht wollte und was man vielleicht auch als Chef irgendwie nicht machen darf mit seinen Leuten. Ne? Es war dann auch irgendwie, weiß ich noch, nach irgendwie so einem 14-Stunden-Drehtag, die haben oben am Tibidabo gewohnt, sollte ich dann irgendwie anstatt Feierabend zu haben noch mitkommen. Und dann meinte ich, okay, was ist jetzt noch für eine Aufgabe? Ja, es müssten noch die Karotten geschält werden für morgen. Dann habe ich irgendwie Karotten geschält in so eine Tupperschale gepackt. Also jetzt darfst du gehen. Also es war wirklich, es war so crazy. Aber es war halt gut, weil ich glaube, dass das halt auch vielen jungen Leuten heute fehlt. Ne? Dieses Durchhalten, das durchzuziehen, auch mal einfach runterzuschlucken. Und es ist nicht immer alles Hallo Sonnenschein. Und du kommst halt auch nicht an so gewisse Punkte im Leben, wenn du halt irgendwie immer sagst, weißt du was, leck mich. Sondern du musst halt auch manchmal einfach sagen, ist jetzt scheiße, aber ziehe ich jetzt durch. Auch wenn ich jetzt den Sinn aktuell nicht verstehe, vielleicht später macht das Sinn. Und ich glaube tatsächlich, der Sinn ist, dass einen das oder dass mich das so geprägt hat, da wirklich sehr, sehr hartnäckig zu sein und durchzuhalten und durchzuziehen. Und das waren so die Ursprünge eigentlich meiner Laufbahn und im Nachgang wahrscheinlich echt schon auch prägend.
Und du hast ja, weil du es gerade angesprochen hast, so aus einer echt harten Situation einfach für dich gesagt, okay, ich ziehe das jetzt so, ich mache das jetzt, mir bleibt gerade eh nichts anderes übrig, ist mein Job, das ist jetzt so. Hattest du danach nochmal Situationen, wo du dich vielleicht auch wieder daran zurückerinnert hast und es ähnlich hart war, vielleicht in einem anderen Kontext? Und was war dann so dieser Magnet, der dich da wieder rausgezogen hat?
Also tatsächlich, es ist lustig, dass ich es jetzt gerade erzähle, weil ich habe das noch nie erzählt, diese Barcelona-Nummer. Und ich habe auch seitdem eigentlich nie wieder drüber nachgedacht. Ich habe das echt krass verdrängt, weil es war schon wirklich traumatisch. Also irgendwie war es irgendwie echt war nicht so eine geile Zeit. Was eigentlich schade war, dass es so eine coole Stadt ist. Ich war auch seitdem nicht mehr da. Es ist für mich auch echt immer noch so eine Sperre, wieder hinzufahren. Insofern ist das jetzt kein Moment, wo ich dran zurückdenke, um zu denken, so. Ich glaube, was es am besten beschreibt, was Unternehmertum ist, ist einen It's a fucking rollercoaster, ja. Es ist wirklich halt einfach, du hast die highest highs und du hast die lowest lows. Und ich glaube, dass darauf muss man sich einstellen und darauf muss man bereit sein. Und insofern, selbst wenn jetzt gerade viele Dinge super toll sind, sind auch ganz viele Dinge super scheiße. Und es ist halt eigentlich jeden Tag so, dass du halt irgendwie immer so ein bisschen, mal ist der so ein bisschen entspannter und dann ist eher so Heidepark Soltau und mal ist dann irgendwie Europapark Rust. Ja? Also es ist wirklich halt sehr, sehr unterschiedlich, wie das abläuft und auf welchem Fahrgeschäft du dich da gerade befindest, weil ganz oft ist das halt von äußeren Faktoren beeinflusst. Das heißt, es ist ja seltenst, dass es etwas ist, was du selber steuern kannst als Unternehmer, weil du bist von Kunden abhängig, von Bewertungen, von Partnern, von ja ganz vielen, von Investoren, ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Und es ist tatsächlich, ich glaube, was mir hilft, mit Herausforderungen umzugehen, ist zum einen, sie aus dem Weg zu räumen. Also ich gucke immer als erstes so, ist das ein Problem, was ich sofort lösen kann? Wie kann ich es lösen? Und ich schalte extrem schnell in so einen Lösungsmodus. Das heißt also für mich gibt es, das hatten wir vorhin, eigentlich jetzt nichts, was man eigentlich nicht lösen kann. Wenn ich es nicht lösen kann, dann sage ich, okay, shit happens, what's next? So. Und das ist tatsächlich so ein bisschen diese Grundeinstellung, dass ich auch da wieder nicht hadere, nicht darüber nachdenke, warum das jetzt so nicht funktioniert hat, sondern eigentlich sofort wieder sehr optimistisch versuche, in die Zukunft zu schauen. Und das ist, glaube ich, das, was mich da auszeichnet.
Du hast das ein bisschen eben als, also das unternehmerische Handeln ein bisschen als Teil deiner DNA auch beschrieben. Und wenn du jetzt glaubst, man kann sich dieses unternehmerische Handeln aneignen, für Leute, die jetzt so sagen, okay, das ist jetzt nicht mein Teil meiner DNA, aber das ist ein Anspruch, den ich habe oder eine Ambition, die ich habe, da hinzukommen oder selbst ein Unternehmen zu gründen und mit diesen Rollercoaster und den Highest Highs, Lowest Lows umzugehen, wie kann man sich dafür wappnen? Also wie kann man sich dafür vorbereiten, das auszustehen oder damit umzugehen?
Also ich glaube, es ist tatsächlich schon mal gut, wenn man sich mit Gründung generell auseinandersetzt und wenn man halt sagt, ich kann mir vorstellen, mein Unternehmen zu gründen, wirklich auch mal zu versuchen, in ein Startup zu gehen und sich das mal anzugucken, ist das überhaupt was für einen? Ja? Also ist das so, das sind einfach, es ist kein 9-to-5, es ist irgendwie nicht viel Kohle, es ist halt einfach irgendwie schon etwas, was man sich auch bewusst machen muss und was nach außen hin immer super glamorous klingt, aber was jetzt einfach nach innen auch gar nicht immer so super easy ist. Und was ich zum Beispiel mega empfehlen kann, und ich glaube, das ist einfach so die krasseste Lernkurve, ist, wenn ich jetzt heute nochmal am Anfang wäre, ich würde mir angucken, was sind die Top 3 Unternehmen, wo ich unbedingt hin will, und was sind die Gründer, die mich beeindrucken und die mich motivieren, und ich würde mich einfach als Assistenz der Geschäftsführer bewerben, ja, und halt wirklich sagen so, ich muss nicht viel Geld verdienen, aber ich will von dir lernen, nimm mich mit, lass mich in dein Netzwerk rein, ich will irgendwie mit dir mitlaufen, weil ich glaube, das, was man früher ja auch so klassisch hatte, so Vorstandsassi, dann eigentlich so als klassischer Opener für einen Konzernkarriereweg, ist tatsächlich wahrscheinlich in der Startup-Welt total ähnlich. Und das kann ich, glaube ich, sehr empfehlen, weil man da dann sehr nah an der Person dran ist, die es halt betrifft. Und sobald die Person sich öffnet und halt zeigt, was so what's behind the curtain, dann ist das tatsächlich, glaube ich, nochmal eine Sache, die einen da total weiterbringen kann.
Finde ich ein guter Tipp. Also was müssten diese Leute mitbringen, um Gründer zu überzeugen, deren Assistentin oder Assistent zu werden?
Also ich glaube, eine extreme Flexibilität, ja, und auch wirklich einfach im Grunde genommen, dadurch, dass eben diese Tage so unterschiedlich sind, dass die Tasks so vielfältig sind, muss man, glaube ich, wirklich einfach bereit sein, eine extrem hohe Bandbreite abzubilden an dem, was die Person braucht, ja, und da gar nicht im Grunde sich jetzt zu sagen, ich will aber nur die geilen Investorenpresen bauen oder so, sondern wirklich zu sagen so, how can I help, ja, was kann ich dir abnehmen, was kann ich machen? So, und ich habe das Riesenglück, wirklich eine fantastische Linda gefunden zu haben, die das komplett halt für mich macht. Und das ist eine interessante Geschichte, weil, deswegen vielleicht, wie funktioniert das auch? Linda mich eben anschrieb über Instagram letztes Jahr und eben genauso gesagt, Franzi, ich bin in Berlin, ich würde dich wahnsinnig gerne treffen, und ich kriegt so ein paar Nachrichten am Tag, das ging ja irgendwie unter, dann schrieb sie nochmal und dann meinte ich, okay, ich habe jetzt hier eine halbe Stunde Zeit, wir können uns im Café treffen, und wir trafen uns, habe ich gesagt, okay, gut, was kann ich für dich tun, wie kann ich dir helfen, brauchst du Intros, was willst du denn machen? Und sie so, nee, bin hier, um dir zu helfen. Und ich so, wie? Wieso willst du denn mir helfen? Und dann hat sie wirklich halt irgendwie sich halt schon sehr stark einfach in die ganze Thematik reingearbeitet und hat gesagt, sie will eigentlich unbedingt einfach mit mir zusammenarbeiten. Und da meinte ich, du, aber ich habe jetzt im Moment noch gar keine Kohle, ich kann jetzt noch gar nicht irgendwie, ich habe gar nicht so Mitarbeiter jetzt irgendwie auf dem Schirm. Wie sollen wir es denn machen? Da hat sie gesagt, du, ist mir total egal, ich will von dir lernen, ich mache das jetzt erstmal so, wir finden irgendeine gute Regelung, ich weiß, dass du mich nicht vergisst, wenn es soweit ist. Aber aber was soll ich dir denn geben? Egal, schieb mir irgendwas rüber. Ich so, wie schieb mir was rüber? So, und dann habe ich das irgendwie wieder so einen Monat vergessen, und jedes Mal, wenn ich auf Instagram gesagt habe, so, Alter, jetzt hier schon wieder sehr viel, da schrieb sie mir sofort, schick's mir. Los, schieb rüber. Und das habe ich dann tatsächlich irgendwann gedacht, okay, das ist auch schon egal. Und habe ihr irgendwas rüber. Und das war halt so geil, weil es in einer solchen Perfektion und so gut und so schnell auch wieder zurückkam. Und wir arbeiten komplett remote. Sie sitzt in Aachen, ich bin in Berlin. Ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Ich hätte immer gedacht, man muss halt irgendwie jeden Tag sich sehen und zusammenarbeiten. Und das klappt in einer solchen Perfektion und es ist so schön. Und ich glaube, dass es für uns beide mega bereichernd ist. Und das ist natürlich im besten Fall der Fall, dass beide Seiten davon profitieren. Und insofern ist das, glaube ich, so ein ganz interessant, sich über sowas mal Gedanken zu machen. Und ansonsten ist es Trial and Error. Ja? Ich hatte keine Ahnung, als ich angefangen habe. Wirklich gar nichts. Ich hatte kein Netzwerk, ich hatte keine Kohle, ich hatte keine Ahnung. Ich habe es einfach gemacht. Und ich glaube, das ist eben auch vielleicht der wichtigste Ratschlag. Nicht so lange drüber nachdenken, einfach mal machen. Weil das ist das, was ich oft sehe, ist, dass die Leute sich viel zu viele Gedanken darüber machen, über alles. Und dann ist es eigentlich schon wieder vorbei, bevor es angefangen hat, weil man hat sich ja sehr viele Gedanken gemacht. Und dann kann man auch so Sachen zerreden und man kann auch einfach mal machen und ausprobieren, was passiert. Und das ist das, was ich mittlerweile extrem viel mache, dass ich extrem schnell teste, justiere, wenn es nicht funktioniert, mache ich es nicht mehr, funktioniert es, mache ich es weiter. So.
Also ein super Tipp. Und also kannst du den mal aufbrechen, ein bisschen mehr, weil ich glaube, also vielleicht, also mir geht es oft so, dass ich eigentlich auch tendiere, eher zu machen, aber auch mich manchmal durch irgendwelche Ängste oder Zerdenken auch davon zurückhalte, das zu machen. Also wie kann man das dekonstruieren, das Machen? Also, oder das Aneignen des Machens?
Oder vielleicht eine Zusatzfrage, holst du dir in so einem Prozess dann Input von außen? Oder triffst du die Entscheidung für dich alleine? Du nix.
Ja, also tatsächlich, oft ist es mir einfach zu langsam. Dann
andere Leute zu fragen nachher.
Nee, ist jetzt blöd. Aber es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, aber ich stelle einfach fest, dass ich so eine gewisse Geschwindigkeit auch brauche, gewisse Entscheidungsgeschwindigkeit, und mit Leuten, die da mitgehen können, ist es cool, aber wenn mir das zu lange dauert, dann ist es auch irgendwann an der Stelle, muss man dann auch einfach den Prozess sozusagen...
Okay, jetzt sitzt eine Person bei irgendeinem Konzern in irgendeiner mittelgroßen deutschen Stadt und hat eine Idee für ein Produkt oder eine Dienstleistung und ist umgeben von nicht einem unternehmerischen Umfeld, einem Umfeld von Sicherheit, Stabilität, was auch immer, gesellschaftlichen Druck, familiären Druck vielleicht, den sicheren Weg zu gehen, und sagt, ich habe aber eigentlich, habe ich den Drang oder die Ambition, dieses Produkt, diese Idee, das Konzept, was ich im Kopf habe, umzusetzen, aber ich traue mich nicht. Was sagst du dieser Person?
Dann lass es. Es ist die einzige Antwort. Es ist die einzig mögliche Antwort. Wenn du nicht bereit bist zu springen, dann wirst du diesen Weg niemals aushalten. Niemals. Und das ist wirklich eine super wichtige Nachricht, weil du musst wirklich den Arsch in der Hose haben zu springen. Wenn du das nicht von selbst aus tun kannst, dann es wird dir niemand helfen können. Und da kann ich dich noch so viel motivieren oder irgendwer anders, wenn du schon diesen ersten Schritt nicht gehst, dann wird es ein kurzer sein.
Wir haben ja vorhin in der Begrüßung, das ist ja jetzt hier eine Live-Podcast-Aufnahme in Berlin im Google-Büro, und wir haben vorhin von meinen lieben Kolleginnen von Google for Startups gehört, die den Female Founders Monitor zum zweiten Mal gelauncht haben, dass 15,1% in Deutschland nur Frauen sind, die gründen. Und an der Zahl hat sich nicht so richtig viel getan im Vergleich zu...
Von 14,8, glaube ich.
Ja. Also so Minischritte.
Eine positive Tendenz.
Zumindest das, ja. Der Fall geht nach oben.
Mikrotendenz.
Aber also ich will gar nicht auf diese generelle Frage eingehen, wie kriegt man Frauen dazu, mehr zu gründen, sondern ich glaube, dass es viele Frauen gibt, die genau kurz vor diesem Schritt stehen, zu gründen. Was ist sozusagen, also wie kann man denen über diese Schwelle helfen, wenn es Ängste sind, wenn es Ungewissheit ist, wird meine Idee fliegen oder nicht? Und wie machst du das vielleicht auch mit deiner Erfahrung, mit deinem Netzwerk, wenn du Frauen triffst, die genau kurz davor stehen?
Ja, also ich glaube eben, ich treffe super viele Frauen, die schon gegründet haben, die kurz davor stehen. Und ich glaube, was hilft, ist so das ganze Thema Education. Also wie, ja, weil ich habe gerade heute Mittag mich mit einer Freundin getroffen und dann hat die zu mir gesagt, weißt du, was mich abhält zu gründen, ist, ich habe totale Angst davor, wie ich das mit der Steuer mache. Weil jetzt kriege ich jeden Monat mein Gehalt und dann ist das netto. Und wenn ich immer sehe, dein Buchhaltungsdienstag, da kommt mir schon der kalte Schweiß, dann denke ich mir, Mist, wie geht denn das? So. Und dann gucke ich sie wirklich, das ist nicht dein Ernst. Doch, das ist so. Und das ist halt total interessant, weil ich glaube, das geht total vielen so. Und ich finde, das ist etwas, das darf einen nicht abhalten. Also ich glaube, es gibt solche weichen Faktoren, die kannst du mit Education, indem man sich da hinsetzt und indem ich und vielleicht andere erklären, du, pass mal, ich habe da auch keinen Plan von. Ich habe ein Steuerbüro. Ich muss das einmal irgendwie die Zettel auf ein Papier kleben und dann kommt da ein Stempel drauf und dann geht das einmal zum Steuerbüro und dann machen die das und dann sagen mir, was ich an Steuern zahlen muss. Fertig. So, also es ist ja jetzt auch nicht, dass ich mich da so reinnerde und so, das ist wirklich halt ja, ich habe davon auch keinen Plan, aber das hält mich ja nicht ab. Und ich glaube, das ist super wichtig, im Grunde genommen da anzusetzen und zu sagen, was sind denn, sind das wirklich ernsthafte Ängste? Ich glaube tatsächlich, was man sich sehr genau angucken muss, ist das Thema Finanzierungsmodell. Ja, das ist halt einfach so, ist das tragfähig? Ich habe heute, sorry, ich will die ganzen Referenzen, aber heute eben mich auch wieder mit jemand getroffen und die haben eben ein Produkt, was sehr niedrigpreisig ist. Ja, so, das heißt, du musst eine extrem hohe Stückzahl verkaufen, ein Produkt, was in den Handel geht. Ich glaube daran, ich glaube, das kann funktionieren, aber ein Thema, was sie halt sagte, ist, ich will aber auf gar keinen Fall Investor und nicht fremdbestimmt sein und so. Ja, Moment mal. Wenn du dieses Produkt zum Erfolg führen willst, dann wird es nicht funktionieren, wenn du nicht irgendwann Investment drin hast. Weil Ziel ist das, bei allen großen Supermarktketten dieses Produkt irgendwann zu listen. Das wirst du aber niemals schaffen, wenn du das aus dem eigenen Cashflow heraus finanzieren musst. Du kannst einen Bankkredit aufnehmen, whatever, aber du musst natürlich schon vorsichtig sein mit so einer Aussage, wenn du im Grunde genommen vielleicht doch dann irgendwann mal Leute brauchst, die da Geld investieren. Und ich glaube, das sind zum Beispiel auch so Dinge, ja, dass man halt so ein Sparring gibt, was so den gesamten Business Case angibt und halt sagt, okay, ich verstehe deine Angst vor dem Investor, bin der, done that, aber guck mal auf der anderen Seite, wie willst du dein Business skalieren, wenn nicht durch Kapital, was du dir reinholst. Und ich glaube, das sind, also ich glaube, es sind teilweise wirklich sehr, sehr individuelle Herausforderungen, sehr, sehr individuelle Ängste. Und ich glaube, da hilft es einfach, wenn man wirklich im Grunde genommen versucht, die zu bündeln, zu kanalisieren und das zu nehmen durch Experten. Und das andere habe ich jetzt vergessen. Hatte ich mir so schön irgendwie den Ball auf den
Kopf gelegt. Kommst du gleich wieder drauf?
Komm ich vielleicht gleich nochmal drauf.
Was muss sich im Umfeld ändern, um das mehr zu, also jetzt nicht nur unbedingt Frauen, die gründen, sondern generell mehr Gründer? Also in Deutschland ist jetzt nicht als Gründerland bekannt. Was muss sich da im Umfeld und in deinem direkten Umfeld, was siehst du, was sich da schon ändert? Was muss sich noch mehr ändern, damit sich noch mehr Leute trauen?
Also ich glaube, was sich schon total geändert hat, man darf ja eins immer nicht vergessen. Ich glaube, wir sind schon auch in Deutschland immer so ein Land, was sehr gerne sich auch über den Status quo beschwert und complaint. Und die Zahlen sind natürlich noch nicht da, wo sie sein müssen. Aber wenn wir uns halt angucken, also ich habe mit den ganzen Themen angefangen, irgendwie Online-Businesses vor 7 Jahren. Da hat das niemand gemacht, ja, wirklich, das war nix. Da wurde Zalando gerade gegründet, da haben die Leute gesagt, ja, da sind so 2 Jungs, die haben auf der Torstraße, haben die so einen Schuhladen aufgemacht, ja, wirklich. Also ich war ja da wirklich in den Anfängen von Rocket dabei und das war, damals konnte überhaupt niemand ahnen, wo sich das hinentwickelt. Und wenn man jetzt halt guckt, ist es ja fast schon so hip zu gründen, ne? Und es ist ja schon so ein Trend. Und das ist ja eigentlich schon cool, weil wir eben schon viele erfolgreiche Beispiele haben. Wir haben Frauen als Gründer, wir haben Männer. Das ist irgendwie eigentlich, finde ich, sind wir schon mal auf einem ganz guten Weg. Das muss man mal vorweg schicken, bevor man, finde ich, immer darüber nachdenkt, was ist eigentlich alles irgendwie so schwierig. Und ich glaube einfach, dass sich vor allem strukturell, und das ist etwas, von der ich der festen Überzeugung bin, für Frauen ändern muss in der Politik. Und da gibt es eine These, die ich aufgestellt habe und ich glaube, geht die in die richtige Richtung. Und zwar ist für Frauen einfach oft der richtige Zeitpunkt zu gründen um 30 herum. Und es stellt sich aber die Frage, gebe ich meinen gut bezahlten Job irgendwie auf und die ganze Sicherheit, weil für mich sind Kinder Thema und gehe jetzt diesen Sprung in die Selbstständigkeit. Davor haben viele Frauen, glaube ich, total Angst. Und das ist etwas, wo ich halt sage, diese Angst muss man den Frauen eigentlich nehmen. Und wir leben in einem Land, uns geht es so gut, wir können uns das leisten. Und deswegen bin ich für eine Umverteilung des Elterngeldes in dem Maße, dass man eben sagt, du kannst das Elterngeld dafür nutzen, zu sagen, ich bleibe zu Hause, um deinen Verdienstausfall sozusagen zu kompensieren. Du kannst aber genauso auch das Elterngeld zweckgebunden einsetzen für Kinderbetreuung. Das heißt, du hättest als Frau nicht mehr die Sorge zu sagen, du fällst in finanzielles Nichts. Und man muss ja auch sagen, dass es extrem schwer ist. Also ich habe 2 Kinder, ich habe nie Mutterschutzgeld bekommen. Ich habe nie Elterngeld bekommen, weil ich immer weiter gearbeitet habe. Also was heißt, ich hätte es bekommen, aber ich habe es nicht beantragt, weil ich halt eben ja auch gerne weitermachen wollte. Und dass man da im Grunde genommen ansetzt in der Politik und ein neues Modell schafft für eine moderne Frau, die eben sagt, ich will Kinder, ich will Familie, aber ich will auch Karriere und ich will vielleicht auch gründen, aber ich habe einfach Angst davor, dass ich mir das nicht leisten kann. Das, finde ich, ist ein Thema, was wir dringend angehen müssen, weil gerade ganz, ganz viele Frauen, und das hattet ihr doch im letzten Jahr auch, dieses ganze Thema Parental Entrepreneurship, ja, viele Frauen überlegen sich in ihrer Elternzeit, sie hätten Lust, was zu gründen. Aber es ist nun mal einfach total schwierig, wenn man natürlich sich auch dann irgendwie 100% nur ums Kind kümmert. Und insofern finde ich, ist das eigentlich ein guter Ansatz, womit man wirklich einfach schon mal strukturell helfen würde, so ein bisschen diese Angst zu nehmen, in so ein finanzielles Nichts oder in so eine Unsicherheit zu fallen. Und das müsste sich ändern. Und natürlich, aber also ehrlich gesagt, so diese ganzen bürokratischen Hürden, über die immer alle jammern, das, ich finde das jetzt alles nicht so dramatisch. Ich habe jetzt irgendwie, wenn du eine GmbH anmeldest, gehst du einmal zum Notar, mein Gott, ja, du machst irgendwie einen Gewerbeschein, dann gehst du zum Gewerbeamt. Also da bin ich immer so ein bisschen, ja, okay, also so kompliziert ist es jetzt auch nicht.
Wird immer als Grund irgendwie genommen, ne?
Wird auch immer gerne irgendwie immer alles natürlich auch ein bisschen irgendwie kritisch beurteilt. Ich glaube tatsächlich, dieses Elterngeldthema ist etwas, was wir auch im letzten Jahr schon mal die Möglichkeit hatten, auch bei Angela Merkel zu platzieren. Und das fand sie auch gut. Inwieweit das jetzt weiter ausgedient ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist schon etwas, was total Sinn machen würde, das zu überdenken. Weil man muss sich mal überlegen, das Gesetz, welches den Mutterschutz regelt, ist von 1956. Da konnte sich halt niemals jemand vorstellen, dass eine Frau irgendwie mal arbeiten geht. Und das, finde ich, darf irgendwie in 2019 nicht mehr sein.
Ich würde es gerne, du hast es eben schon angesprochen, ein bisschen früher, zu Anfang unseres Gesprächs, hast über Markenaufbau gesprochen, hast über auch, wie du Gründerinnen jetzt kürzlich beraten hast, ne, zu sagen, fokussier dich auf die Marke, bevor du dein Sortiment noch ein bisschen ausbreitest und so. Wie denkst du generell über Marke und Markenaufbau auf, in Verbindung mit Unternehmertum, und was ist deine Rolle, deine persönliche Marke da drin? Also wie spielt die da mit?
Also ich liebe Marken, wirklich über alles. Ich bin wirklich, also mich faszinieren Marken. Und ich merke immer wieder, dass mich das so sehr bewegt, wenn es tolle Marken sind. Und ja, also da geht irgendwie mein Herz auf. Und auch das wurde ich neulich gefragt, so wie schaffst du das irgendwie immer wieder so erfolgreiche Marken aufzubauen? Und dann, ich atme das. Es ist so mein... Das ist einfach, Marken sind einfach das, was ich, glaube ich, am besten kann. Das muss ich einfach, also das ist jetzt so die Erfahrung der letzten Jahre.
Wann hast du das rausgefunden, dass du das gut kannst?
Vorgestern. Weiß ich nicht. Aber so, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube mit Holy Goldie, weil bei Bloomy Days war es immer so, dass ja so, Gott, das ist, wenn das jetzt so One-Hit-Wonder ist und jetzt ist das halt einmal eine coole Marke und so. Und nachdem Holy Goldie aber jetzt auf dem Weg ist, sich in eine richtige Richtung auch zu entwickeln und eigentlich auch eine ganz coole Marke zu sein, ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt einfach ein Muster. Ja, jetzt kann man nicht mehr sagen, okay, das hat die jetzt mal so One-Shot, aber jetzt ist das so, dass ich sage, okay, ich kann Marken bauen. Ja, und ich habe tatsächlich schon damals meine Diplomarbeit geschrieben über erfolgreiche Markenbindung und Bildung und Führung, damals noch so im Textilmarktsegment. Und das ist etwas, was mich total fasziniert. Und insofern ist auch das, und das ist die unbefriedigendste Antwort wahrscheinlich heute Abend, auch totales Gut-Feeling. Und es ist wirklich einfach nur aus meiner eigenen Überzeugung getrieben, aus meinem eigenen ästhetischen Empfinden, ich überlege immer, worüber würde ich mich, was will ich haben, worüber würde ich mich freuen, wie will ich es eigentlich haben, und versuche mich dadurch immer in so eine Kundenperspektive zu versetzen und überlege halt wirklich immer, es geht eigentlich immer so totale Customer Centricity, was für eine User Experience will ich, wie soll das Produkt ankommen, wie soll die Erfahrung sein, was möchte ich, dass die Leute über mich reden? Und das ist halt gerade auch bei Holy Goldie, Isa hat ja auch eine Kette, und ich kriege dann wirklich so schöne Geschichten, dass Frauen sagen so, du, und wir haben uns abends in einer Bar getroffen, dann steht da eine am Tresen und die hatte eine Holy Goldie-Kette, haben uns angeguckt, hast du auch eine Kette? Ja klar, krass, ich habe auch eine Kette und so. Und das ist dann so schön, und das ist doch das beste Feedback, was du bekommen kannst, und das kannst du eigentlich wirklich dann auch wiederum nur durchs Produkt schaffen. Das heißt, du brauchst ein extrem gutes Produkt, eine super hohe Qualität, eine hohe Kundenzufriedenheit. Und dann musst du die Marke emotional aufladen. Und wenn du das schaffst zu kombinieren, ich glaube, dann schafft man dieses besondere Markenerlebnis, mit dem eben ganz viel möglich ist.
Wie macht man das? Die
Marke hier ist meine emotional? Anekdote jetzt zwischendurch. Zu der Kette, ja. Ich trage die seit, glaube ich, dem, weiß ich nicht, dritten, vierten Tag, nachdem meine Tochter geboren ist. Und wenn Babys dann so ein bisschen größer werden und verstehen, woran sie alles ziehen können, hat meine Tochter auch gemerkt, dass man an dieser Kette sehr wohl ziehen kann. Und ich habe Franzi, glaube ich, in sehr regelmäßigen Abständen immer Nachrichten geschickt und gesagt, die Kette ist immer noch nicht kaputt. Die hängt immer noch an meinem Hals, obwohl da eine sehr große Babykraft dran gezogen hat. Ich wollte auf den ersten Punkt nochmal eingehen, den du gesagt hast. Und zwar, dass natürlich auch du dir überlegst, wie wollen deine Kunden, Kundinnen irgendwie das Produkt erleben. Bei Holy Goldie hängt auch sehr viel Personal Branding dran. Eigentlich ja komplett. Hast du dir im Vorfeld Gedanken gemacht darüber, wie willst du dich positionieren, oder bist du, wie bei vielen anderen Dingen, reingesprungen und hast gesagt, ich mache das jetzt einfach so, wie ich mich damit fühle, und gucke, wie auf Instagram die Leute darauf reagieren und was sozusagen zurückkommt?
Ja, lustige Geschichte. Tatsächlich, also ich habe Anfang letzten Jahres relativ viel Beratung gemacht, ne, weil bei großen Unternehmen so das ganze Thema digitale Transformation, Workshops, solche Sachen. Hat mir auch super viel Spaß gemacht, weil wenn sie dann mal zuhören, dann ist ja auch super cool, ne, weil die Leute bewegen dann auch was. Und habe aber immer wieder festgestellt, und das tatsächlich auch schon in der Vergangenheit, in der Zusammenarbeit mit größeren Unternehmen, dass du halt das Problem hast, dass da immer wieder irgendwie die Leute sitzen, die sagen so, das ist ja wirklich, also das, ja, das können wir alles selber viel schneller, das können wir alles selber viel besser. Und also das, was die da, also da in Berlin, das interessiert ja sowieso keinen. Also wir setzen da ein Team drauf, dann haben wir das aber ganz schnell durchexecuted, ich sag's dir. So, und dann habe ich mir halt irgendwie gedacht, das ist totaler Bullshit, weil im Grunde genommen kann es in meinen Augen heute eigentlich jeder schaffen, erfolgreich zu sein, weil Social Media eine so unglaubliche Chance ist, ein Unternehmen zu bauen. Ja? Und ich hatte, als ich Holy Goldie gegründet habe, damals, weiß nicht, 3000 Follower oder so, 2000. Und ich habe gemerkt, dass es einen unglaublich großen Nachfrage gibt nach meinen Ketten. Weil ich habe die Ketten ja selber schon super lange. Ich habe ja von meinem Mann eine zur Geburt bekommen von Elsa und habe dann die zweite mir noch machen lassen zur Geburt von Hedi und wurde jeden Tag mehrfach gefragt, wo denn diese Ketten her sind. Und dann dachte ich mir so, krass, ich glaube, it's a thing, ja. Ich habe gar nicht so gedacht, okay, was ist jetzt eigentlich meine neue Mission, sondern es war wirklich total aus der Community getrieben. Da dachte ich, okay, ich kann Ihnen jetzt auch sagen, kommt daher oder ich baue jetzt eigentlich mein Unternehmen da drumherum. Und dann habe ich mir eigentlich Holy Goldie nur als Case gebaut für meine Beratung, weil ich zeigen wollte und ich wollte einfach nur beweisen, dass du aus dem Nichts, also wenn mir jemand sagt, geht nicht, dann, ne, das seht ihr, Muster. Und habe dann im Grunde genommen überlegt, wie ich das mache und ich hatte so die totale Hybris und dachte so, ja, ich nehme da die Bestellung per E-Mail entgegen und so, ja, ja. So, dann kam aber Etsy auf mich zu und meinte, wir haben gehört, du willst einen Shop machen, willst das nicht bei uns machen? Da habe ich gesagt, ach ja, das, ja, also ich meine, warum nicht? Und dann habe ich mit denen ja so eine Kooperation gemacht und dann habe ich zum 1. März letztes Jahr gelauncht und es war einer der erfolgreichsten ersten Tage eines Etsy-Shops weltweit. Amerika hat angerufen in Berlin, die wussten alle überhaupt nicht mehr, was los ist. Wir haben fast 30.000 Euro Umsatz gemacht an dem ersten Tag. Und das eben nur darüber. Und dann haben wir so, hallo, huch, ja, was ist das hier interessant, was ist denn das hier für ein Business? Und das war, und dann war das Thema aber für mich emotional tatsächlich so ein bisschen, okay, ja, point taken, ich habe es bewiesen, geil, ja, so, kann man machen. Und dann ging das aber irgendwie das ganze Jahr so weiter und wuchs immer weiter und wuchs immer schneller. Und dann dachte ich mir so, okay, krass, also vielleicht ist das dann doch so ein Thema. Und dann ist das tatsächlich irgendwie komplett unstrategisch. Und ich glaube, das ist, und da muss ich auch ehrlich wahrscheinlich zu mir sein, Holy Goldie ist wahrscheinlich so mein Healing von Bloomy Days, weil das, was ich da irgendwie immer in Businessplänen und Monatsumsätzen und Forecasts und die Erwartung muss man erfüllen und da muss man overperformen, habe ich wirklich mit Holy Goldie überhaupt keinen Plan. Ja, es gibt keinen Businessplan, es gibt keinen monatlichen Forecast, es gibt überhaupt, es ist so, ich nehme es, wie es kommt. Ja, und ich habe halt irgendwie, ich mache das aus meinem Bauchgefühl heraus, ich höre extrem genau zu, was die Leute wollen und ich bilde diese Company mit der Community. Und das ist halt total geil, weil ich ganz viel frage, ganz viel zuhöre, ganz viel irgendwie das Feedback aufnehme und das alles in meine Entscheidungen einfließt. Und das ist tatsächlich für mich der größte Wert, weil ich dadurch sehr viel treffsichere Entscheidungen treffen kann, als wenn ich das eben nicht hätte.
Und ist der Faktor, dass du im Prinzip natürlich auch deine Community tagtäglich mitnimmst auf, weiß ich nicht, Shootings oder in die Termine nimmst du sie nicht mit, aber zumindest erzählst du von deinem Tag. Also ist das ein wichtiger Faktor, der dazu beiträgt, dass die Marke so stark wächst und so einen großen Wert hat? Oder kommt das eher durch deine Persönlichkeit und so, wie du das natürlich auch dann rüberbringst?
Also ich glaube, es bedingt sich total. Also es ist ein Instagram-Commerce-Commerce Only Business, er ist mein einziger Vertriebskanal. Das heißt, ich habe ja bisher noch nicht immer einmal irgendwo anders Werbung gemacht. Insofern wäre es jetzt gelungen, wenn ich sagen würde, es bedingt sich nicht. Aber es ist trotzdem so, dass auch das nie strategisch war. Und ich glaube, deswegen funktioniert es, weil ich es nie so aufgebaut habe. Ich habe mich nicht hingesetzt und habe einen Plan gemacht, habe gesagt, ich baue jetzt meine Marke so auf, dass ich damit irgendwie wahrscheinlich am ehesten Schmuck verkaufe. Also so denke ich halt nicht, ne? Sondern es ist wirklich so, ich habe mit Instagram angefangen nach Bloomy Days, weil ich einfach gesagt habe, ich habe diesen Brief veröffentlicht auf Facebook und den haben über 100.000 Leute gelesen und habe gesagt, so, das war's jetzt. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, wie krass geil das ist, wenn man Sender der eigenen Botschaft ist. Und dann habe ich gesagt, wieso habe ich eigentlich die letzten 5 Jahre immer mit Presse geredet? Das ist doch viel geiler, wenn ich selber irgendwie erzählen kann,
was los ist. Was war das für ein Brief für die Leute, die das nicht...
Da ging es irgendwie um das Ende von Bloomydales und dass wir Insolvenz anmelden mussten. Und da war es eben im Grunde so, dass ich dachte, dieses Feedback, was ich darauf bekommen habe, war so unglaublich groß und so positiv. Und dann dachte ich mir, das ist doch viel cooler, als wenn ein Journalist jetzt einfach das schreibt, was ihm in den Sinn kommt. Und er hat eh eine vorgefertigte Meinung und er will sein Stück so schreiben, wie er es schreibt. Und das war für mich tatsächlich so der Beginn dieser Liebesgeschichte mit Instagram, weil ich einfach irgendwie dadurch, dann kam dieses Story-Feature, ich hätte auf Instagram nie was geworden, wenn ich nur Fotos hätte machen müssen, weil es war irgendwie, es ist immer so abgekrepelt und ich bearbeite die auch nicht, das ist dann halt immer so, wie es ist. Aber tatsächlich, das liegt mir, Video liegt mir, ich mache das total gerne, es bedeutet für mich auch, es ist keine Arbeit, mir macht das total Spaß. Ich mag den Austausch total gerne, ich mag das direkte Feedback total gerne und ich lerne jeden Tag und ich finde es super spannend.
Wie kannst du zwischendurch abschalten? Wenn du jetzt, also ne, für dich ist Instagram zum einen natürlich ein Kommunikationskanal mit deiner Community, mit aber natürlich auch irgendwie deinem Netzwerk und, wie du sagst, auch so die E-Commerce-Plattform für Holy Goly. Wann gibt es einen Cut?
Ach ja, das ist eigentlich, also ich glaube tatsächlich, ist ganz interessant, weil ich glaube, die Wahrnehmung ist immer viel extremer als das, was es eigentlich ist. Insofern ist auch Instagram tatsächlich maximal irgendwie 5%, also vielleicht zeige ich so 20% von dem, was ich tue, aber es ist nur 5% von dem, was ich wirklich mache. Und insofern stresst mich das nicht. Ich glaube, wenn es mich irgendwann stresst, dann würde ich das ja auch ändern. Mir macht es wirklich super viel Spaß und abschalten kann ich tatsächlich am besten. Wir haben ja vor ein paar Jahren einen kleinen Bauernhof gekauft in Brandenburg und wenn ich da bin, ist tatsächlich irgendwie, das ist so mein Happy Place und da kann ich total abschalten und unter der Woche wird halt gearbeitet.
Wir wollen auf jeden Fall auch Platz oder Zeit haben für eure Fragen hier aus dem Publikum. Also denkt euch schon mal eure besten Fragen aus an Franzi. Paar Tipps für Markenaufbau, die du übertragen könntest an Leute, die hier in der die zuhören oder das hier heute miterleben, die eine Marke gerade entwickeln, aufbauen wollen.
Das ist schwierig jetzt irgendwie so, weil es wirklich komplett vom Produkt abhängt. Und ich glaube, was super wichtig ist, dass man sich überlegt, wer ist meine Zielgruppe? Weil das ist das, was ich immer wieder erlebe, dass ganz viele Gründer sind natürlich obsessed mit ihrem Produkt, was auch richtig ist, aber überlegen sich sozusagen eigentlich nicht, was will denn eigentlich der Kunde, der es kauft. Und ich würde immer versuchen, eine Marke aus Kundensicht aufzubauen, dass der Kunde sie super geil findet und nicht vielleicht, dass man per se selber ist super geil, also sollte man auch im besten Fall, aber es ist wirklich einfach so, wie erreiche ich meinen Kunden am besten, was ist für den relevant, was sind die richtigen Kanäle, um ihn zu erreichen, weil ich glaube auch nicht jede Marke würde über Instagram funktionieren, ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich und da auch Leuten zu folgen über Instagram, die auch unterschiedliche Wege gehen, was super spannend ist, ja, also Raffaela Rhein zum Beispiel ist auch ein gutes Beispiel, Gründerin von Career Foundry hier in Berlin, die jetzt ein Amazon-Only-Business gegründet hat mit Vitaloot, Ginger-Shots in Pulverform, aber es ist ein geiles Produkt und die zum Beispiel halt auch super viel teilt und erzählt in ihrem ganzen Prozess, die ist sehr viel strukturierter als ich zum Beispiel und erklärt dann wirklich so Step-by-Step verschiedene Themen. So geil, neulich hatte sie, so, heute reden wir mal über Investoren. Was sind eigentlich die Pros und Cons? Ich fange heute mal an mit den Pros, morgen gibt's die Cons. Und dann hat sie irgendwie so, dachte ich mir, jetzt bin ich mal gespannt, was du da rauslässt. Und ich glaube, das ist tatsächlich, dafür ist Instagram oder YouTube halt super, um sich einfach auch mal verschiedenen Leuten zu folgen, um so eine Idee zu kriegen. Und ich glaube, das Wichtigste ist Authentizität, Leidenschaft und einfach irgendwie so Liebe in so eine Marke zu stecken. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass andere Leute sie auch lieben. Und das ist eigentlich geht beim Namen los und hört auch beim gesamten Design auf. Und wirklich auch mal sich was aufzuschreiben, das mal zu scribbeln, mal auch ein Logo anzudesignen und wirklich immer gar nicht Angst davor zu haben, ich kann das nicht, sondern einfach und sich dann Peers auch zu suchen und wirklich mal zu sagen, so, also ich habe mir jetzt überlegt, das ist das Produkt, ich würde mal denken, das und das und das sind jetzt die Namen, die ich mir überlegt habe, wie findet ihr das denn? Ja? Was glaubt ihr? Und wirklich sich Feedback einzuholen, weil es ist unglaublich, wie sehr man manchmal in die falsche Richtung läuft. Es ist wirklich so. Und selbst wenn man glaubt, man hat es verstanden, hat man es ganz oft noch wirklich gar nicht verstanden. Und ich glaube, da ist es super hilfreich, sich wirklich auszutauschen. Und das ist vielleicht einer der wichtigsten Tipps. Man darf niemals Angst haben, sich Rat und Feedback einzuholen. Das ist ja wirklich etwas, was ich total gelernt habe, auch auf meinem Weg. Wenn dich was beschäftigt, dann teile es, weil dadurch bekommst du kommst du auf völlig andere Dinge, auf die du niemals selber gekommen wärst. Wenn du in deinem Kämmerlein hockst und an deinem Produkt arbeitest und permanent Angst hast, dass dich jemand kopiert, niemand hat das so sehr in seinem Kopf wie du. Niemand ist so weit, wie du schon bist. Und selbst wenn es jemand kopiert, ja, dann soll er es halt versuchen. Aber ob er es dann schafft oder nicht, ja, das lässt sich dann ja am Ende in der Ziellinie entscheiden. Und das ist, glaube ich, wirklich super wichtig, dass man echt rausgeht, sich Feedback einholt und vielleicht ist das Feedback auch manchmal, du, das ist noch nicht so geil. Ja, dann kann man aber dann trotzdem auch daran weiterarbeiten und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, offen zu sein für Feedback, Feedback aktiv einzuholen und sich auf keinen Fall so in seiner Kammer zu verstecken.
Ein bisschen bezogen auf die Berliner Gründerinnen-Szene, es gibt ja schon auch so ein sehr starkes, würde ich sagen, Netzwerk unter den Berliner Gründerinnen. Was war so vielleicht einer der besten Tipps, den du aus dem Gründerinnen-Netzwerk mal gehört hast oder bekommen hast?
Oh, das ist super schwierig zu sagen, weil tatsächlich ich mittlerweile einen ganz großen Teil zu wirklich engen Freundinnen zählen kann und wir uns extrem viel über alle Themen austauschen. Und insofern ist das jetzt total schwer, so den einen Tipp zu sehen.
Oder eine Situation, wo dir genau dieses Netzwerk oder dieser kleine Kreis super geholfen hat?
Ich glaube, es ist tatsächlich gar nicht so eine Situation, sondern es ist die Gesamtheit des Schulterschlusses, die mich immer wieder fast zu Tränen rührt. Weil wenn Frauen aufhören, auf ihren eigenen Vorteil bedacht zu sein und das Gefühl zu haben, sie sind in irgendeiner Art von Competition und sich einfach zusammenstellen und zusammen überlegen, wie können wir eigentlich das ganze Thema voranbringen, dann passiert so krasse Magie und es ist unglaublich, wie wir uns gegenseitig supporten, hochhebeln, unterstützen und das ist schon wirklich, wirklich cool und ich bin immer nicht so ein Fan von dieser Separierung und von dieser Sonderbehandlung der Frau, weil ich eigentlich finde, das ist gar nicht so unbedingt nötig, weil Frauen sind eigentlich wie Männer halt nur krasser. So. Und das müssen die halt auch mal zulassen. Und wenn man sich da halt zusammenstellt und sich das gegenseitig auch mal sagt und aber auch mal sagt, du bist auch noch eine tolle Mutter, weil es auch echt voll cool, wie du das hinkriegst, dann ist das vielleicht auch einfach mal total wertvolles Feedback, was man kriegt und nicht immer nur der beste Business-Rat.
Wir fragen alle unsere Gäste auf der Bühne und im Podcast, welche Frage sie haben an den nächsten Gast, ohne zu wissen, wer es ist. Und diese Frage haben wir auch Theresa Bücker gestellt. Und sie hat folgende Frage an dich. Sie wusste nicht, dass du in den Podcast kommst, aber hier ist ihre Frage an dich. Was wünschst du dir von deinen Mitmenschen, was du gerade von ihnen zu wenig bekommst?
Also das ist erstmal, vielen Dank, Theresa, eine sehr schöne Frage. Nee, ist wirklich, man wird ja viele Sachen immer schon gefragt und das wurde ich noch nie gefragt und deswegen finde ich, das ist wirklich eine tolle Frage. Ich glaube tatsächlich gar nicht unbedingt, dass ich es zu wenig bekomme, aber was ich mir wünsche, auch für die Zukunft, ist von echten Freunden, dass sie nachfragen. Weil ich glaube eben gerade, wenn man ein Leben lebt, was gefühlt zu einem großen Teil öffentlich ist, was sich jetzt für mich gar nicht so anfühlt, dann fällt ganz oft dieses echte Nachfragen weg. Ja, weil man immer denkt, ich weiß ja eh schon alles. Und das ist etwas, was ich mir total wünsche, dass bei meiner Familie und bei meinen Freunden, egal was da jetzt noch passiert auf meinem Weg, das immer so bleiben wird, dass wir uns zusammensetzen und dann sagen so, hey, wie geht's dir? Aber wie geht's dir denn wirklich? Und wie ist es denn eigentlich? Und erzähl mal. Und dass man sich gegenseitig dazuhört und egal, was da draußen los ist und für ein Buzz und wie crazy das auch ist, dass hier irgendwie die Hütte voll ist und irgendwie Leute kommen und zuhören, was wir zu sagen haben. Das ist aber trotzdem irgendwie wirklich so diese Echtheit bleibt und dieses Nachfragen bleibt. Und das merke ich total, dass das für mich super wichtig ist und noch immer wichtiger wird, weil ich habe auch Freunde, bei denen ist das nicht so und das verletzt mich und da bin ich dann wirklich irgendwie so, dass ich denke, ich bin immer ich und ich habe mich auch nicht verändert und ich freue mich immer noch, wenn du trotzdem mal fragst, so what's behind the curtain?
Sehr, sehr gute Antwort, glaube ich, die uns alle auch ja irgendwie betrifft, ne? Also ich glaube, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, so wie man die Zeit auch für Freunde wieder freischaufelt, ne? Oder schafft. Habt ihr Fragen? Ihr hattet jetzt genug Zeit, euch Gedanken zu machen.
Kate ist hier, hat das letzte rote Mikro, was jetzt rumgeht.
Hallo, ich bin Caroline. Hi. Mich würde interessieren, also ich finde das schon mal total toll, was ihr macht, weil ich glaube, es ist eine gute Idee zu sagen, es gibt Vorbilder und wir müssen das mehr pushen und sagen, die Frauen kriegen es hin. Aber Franziska, an dich direkt die Frage, was kann denn noch so passieren in Deutschland, damit mehr Frauen gründen? Also glaubst du, es ist eine Frage von Education? Ich habe ja schon gehört, es gibt so Mythen, Investoren, das ist total schrecklich und so weiter. Also was sind konkrete Sachen, die eigentlich noch laufen könnten, damit es besser wird und mehr Frauen diesen Schritt wagen?
Ja, also ich kann das nur wiederholen, was ich vorher sagte. Also ich glaube tatsächlich, ich bin kein Freund davon, Leute zu schubsen. Glaube ich einfach nicht dran. Also es ist wirklich, ich glaube total an Enablement, ich glaube total an Empowerment. Ich glaube, es ist wichtig, diesen Schulterschluss zu haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass die vielleicht schon erfolgreich ein Unternehmen gegründet haben, auch was zurückgeben, ja, und wirklich irgendwie versuchen, da zu unterstützen und zu supporten und im besten Fall natürlich das auch einer größeren Menge an Frauen zugänglich zu machen. Aber es ist einfach auch so, dass ich glaube, dass es Zeit braucht, ja, und ich glaube, dass wir nicht immer alles sofort lösen können, weil ich glaube, dass es nicht nur an strukturellen Ding liegt, dass Frauen, dass weniger Frauen gründen. Ich glaube, das sind gesellschaftliche Themen. Ich glaube, es ist gerade auch wirklich dieses Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ich glaube, wir brauchen da neue Modelle. Und insofern glaube ich, ist auch das wieder wie vieles, was ich tue. Man muss es einfach versuchen, man muss vorausgehen, man muss versuchen, strukturell diese Änderung herbeizuführen. Aber ich bin kein Freund davon zu sagen, wir brauchen jetzt eine Quote, die muss jetzt hier in 5 Jahren 50-50 sein und jede Frau, und wenn sie noch nicht will, die muss jetzt ein Unternehmen gründen. So, ja, es ist einfach Quatsch, weil ich glaube, es ist auch voll okay, wenn man das nicht will. Und ich finde, das ist wie mit dem Thema Kinder oder mit vielen anderen Themen. Es gibt so eine gesellschaftliche Sichtweise oft auf Dinge, wie Frauen zu sein haben, was Frauen zu tun haben, wie sie sich zu benehmen haben. Und ich bin halt einfach, ich will jede Frau stärken, so wie sie ist. Das ist mein größtes Anliegen. Ja? Das heißt, ich supporte jemand, der sagt, ich will 10 Kinder. Ich supporte genauso jemand, der sagt, ich will keine Kinder. Ich supporte jemand, der sagt, ich will ein Unternehmen gründen. Ich supporte jemand, der sagt, ich bin super gerne angestellt. Ich finde halt einfach, das Wichtige ist, eine Entscheidung zu treffen. Und ich finde, man darf nicht hadern. Und wenn man diese Entscheidung getroffen hat, dann gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, die einem helfen auf diesem Weg. Und ich glaube, da ist wirklich das Thema Education and Network sind so die entscheidendsten Keypoints. Und dann kann man das auch schaffen. Und das, dafür bin ich, glaube ich, irgendwie ein gutes Beispiel. Keine Elite-Uni, kein irgendwie normaler, straighter Weg. Alles wirklich hart erarbeitet. Und das kann funktionieren. Und man kann da viel lernen und sich so ein Netzwerk aufbauen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir so ermutigen, diesen Weg zu gehen, aber ohne mit so einem erhobenen Zeigefinger eigentlich permanent zu sagen, es liegt immer an allen anderen, weil am Ende es liegt nur an einem selbst.
Noch eine Frage aus dem Publikum. Wir können auch das Mikro in die erste Reihe geben, ohne euch den Druck hinzumachen.
Danke, hallo, ich bin Stella. Ich wollte dich fragen, weil du siehst hier 100 fantastische Frauen, die alle ein Role Model gelegentlich aufsuchen, brauchen, wie auch immer die Motivation ist. War jemand dein Role Model, der dich geprägt hat in dieser ganzen Phase, besonders nach Bloomy Dates, nochmal den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen?
Also ich glaube, Es gibt super viele Role Models. Also ein Role Model, was ich habe, und die finde ich einfach echt granatenmäßig, lohnt sich der auch mal zu folgen auf Instagram, ist Sarah Blakely. Ist die Gründerin von Spanx, die wirklich eine unfassbare Historie hat und einfach durch so viel Durchhaltevermögen und wirklich von, ich glaube, was hat die verkauft? Töpfe oder so vorher, ne? So völlig.
Schreibmaschinen, glaube ich.
Schreibmaschinen, ist unglaublich. Und hat echt ein Milliardenunternehmen aufgebaut. Und ich glaube, also gar nicht, dass das jetzt mein Ziel ist, I don't know, aber ich finde, Sarah ist wirklich so ein Beispiel für, du kannst irgendwie alles schaffen und so ein bisschen diesen amerikanischen Traum, das ist schon wirklich cool. In Deutschland sind das ganz viele Menschen, die ich als Vorbild betrachte, und von denen ich super viel lerne, ja. Also ich, Verena Pauster zum Beispiel ist eine sehr enge Freundin von mir und unglaublich wichtiger Advisor. Lea Kramer ist jemand, die Unglaubliches leistet. Das sind oft Leute, zu denen ich total aufschaue, von denen ich super viel lernen kann, die mich unterstützen. Aber das sind noch ganz viele andere. Das ist auch eine Angela Merkel. Ja? Also das ist einfach die, vielleicht, ich weiß nicht, wie es heute jetzt noch gerade ist, aber es war, ist einfach die mächtigste Frau auf der Welt. Ja? Und ich meine, dass unsere Bundeskanzlerin ist, das macht mich so stolz, finde ich so krass. Und dass ich die kennenlernen durfte, finde ich so krass. Und das ist etwas, mich reizen oft so besondere Werdegänge und Frauen, die einfach ihren Weg gehen, auch wenn er manchmal unbequem ist. Ich war neulich zu einem Lunch eingeladen mit Beatrice Guillaume-Grabisch, ja, Deutschlandchefin Nestle, habe ich auf Instagram erzählt. Ich habe selten so viele negative Kommentare bekommen in so kurzer Zeit. Und hatte dann irgendwie die Ehre, auch neben ihr zu sitzen bei diesem Lunch und habe mich so ein bisschen mit ihr unterhalten. Und ich habe die ganze Zeit eigentlich nur so eine Frage im Kopf gehabt und dachte so, Frau Guillaume-Grabisch, wie gehen Sie eigentlich mit Kritik um? Wie ist das, wenn du diesen Job machst? Ja, und ich meine, sie ist befördert worden, sie ist jetzt im weltweiten Headquarter und ist jetzt HR-Vorstand, verantwortlich für 330.000 Leute. Unglaublich. Was muss diese Frau für eine Geschichte haben? Was muss die aber auch jeden Tag durchmachen? Was ist irgendwie das, was sie da hingeführt hat? Unglaublich beeindruckende Frau. Und auch so jemand ist ein Role Model, weil es nicht, sicher nicht einfach ist. Und wenn ich schon irgendwie den Shit abkriege, irgendwie, weil ich das nur erzähle, dass ich da hingehe, dass dann sofort sozusagen irgendwie ich mich gefragt habe, wie ist das denn für die? Und das finde ich eigentlich spannend. Und da gibt es so viele. Und es gibt, ich glaube, ein Role Model ist immer cool, wenn man sich eine Scheibe abschneiden kann. Und wenn man sich das, was für einen selbst Sinn macht, rausnehmen kann. Und vielleicht sagen auch manche heute Abend so, wieso sagt die denn, wenn, dann lass halt sein, wenn du dir unsicher bist. So, kann man auch sagen, dann sagen wir so, vielleicht die ist ja doch irgendwie doof. Aber für manche sagen halt vielleicht so, ja, ist eigentlich auch ganz interessant, ist ja ganz richtig. Und ich glaube, das ist das, wie man für sich selber ein Role Model definieren muss und sich einfach so ein Stück davon zu nehmen, was einen selber weiterbringt. Aber ich glaube nicht an die Glorifizierung von Personen, weil ich der Überzeugung bin, dass eigentlich jeder alles werden kann und jeder alles machen kann. Und insofern finde ich, ist irgendwann das Ziel, die eigenen Role Models ja zu überholen und selber da zu sein. Und deswegen gibt es für mich nicht so diese eine Person.
Ich glaube, ich muss das mit den Schreibmaschinen zurückziehen. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, ob das das war. Aber es ist auf jeden Fall nachzuhören in einem wunderbaren Podcast, der heißt How I Built This. Also Sarah von Spanx, da erzählte die Geschichte. Das ist wirklich eine fantastische Geschichte. Sonst noch eine Frage im Publikum? Ganz da oben.
Hi, mein Name ist Juliane. Hi, Franzi. Ich folge dir auch auf Instagram. Und meine Frage ist, ich gehe mal ein Stück zur Seite. Man sieht ja auf Instagram immer nur viele positive Sachen, so das ganze Positive wird dargestellt, alles läuft super. Und du hattest ja vorhin auch darüber gesprochen, dass es quasi ganz, ganz große Hochs gibt, aber auch ganz, ganz große Tiefs. Und meine Frage ist so ein bisschen, wie gehst du mit diesen Tiefs um? Also hast du da Strategien, wo du sagst, aus diesen Tiefs komme ich mit der und der Strategie wieder raus und so gehe ich damit um? Also gibt es da so eine Art Fahrplan für dich, aus diesen Strategien oder aus diesen Tiefs wieder rauszukommen sozusagen?
Mein Mann räuspert sich in der ersten Reihe, das irritiert mich. Weitermachen. Also wirklich, ich glaube, das ist wahrscheinlich die ehrlichste Antwort. Ich denke nicht lange darüber nach. Ja, ich leide nicht. Ich versuche, und egal ob, also im besten Fall entsteht ein Tiefschlag durch eine von mir getroffene Entscheidung, die dann sozusagen sich als Konsequenz so darstellt, dass es eben nicht funktioniert. Das ist in den meisten Fällen der Fall. Dann empfinde ich das aber nicht als Rückschlag, sondern ich habe es ja bewusst entschieden. Das hilft schon mal besser, damit umzugehen. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich glaube, positiv und optimistisch einfach weiterzumachen, ist das, was mich da antreibt und das, was mich motiviert. Und so ein bisschen einfach manchmal auch einfach, ja, einfach so einen Tag gut sein zu lassen. Ja, ich habe auch Scheißtage und dann ist auch einfach mal so, habe ich auch keinen Bock mehr und dann bin ich auch alles kacke. Und dann gehe ich irgendwie früh ins Bett und bin genervt und dann weiß ich, aber ich stehe am nächsten Tag auf und ist wieder cool. So, ne? Und deswegen ist es wirklich, ich glaube, es gibt nicht so ein, ich kann jetzt nicht so ein Rezept geben für, ich gehe dann zum Kickboxen und danach geht es mir wieder besser. Und ich glaube, das muss auch jeder für sich selber rausfinden. Ich habe nicht was unternehmerische Tiefs angeht, fehlt mir vielleicht so ein bisschen das Regulativ für so eine Verzweiflung. Die empfinde ich nicht, sondern ich sehe das als Herausforderung. Und ich glaube, deswegen geht es immer hoch und runter und auch jeden Tag sehr viel hoch und runter. Und das ist natürlich halt auch so ein bisschen die Herausforderung, weil wirklich auf Instagram mir jetzt da schon viele Leute folgen, von denen ich auch weiß, dass es eine Konsequenz hat, was ich sage in zukünftige Zusammenarbeit, Beziehung, whatever, wo man einfach auch manchmal Sachen einfach nicht sagen kann, weil man irgendwie da auch keine Türen zuschmeißen will. Und insofern muss man das auch manchmal einfach mit sich selber ausmachen und dann ist es aber auch fein und dann ist es für mich auch abgehakt und dann kümmere ich mich ums nächste Thema. Und was tatsächlich auch hilft oder was mir jetzt aktuell auch hilft, ist einfach auch so ein bisschen mehr Eisen auf dem Feuer zu haben. Ne? Also ich mache halt auch nicht mehr nur eine Sache, sondern ich mache halt wirklich, ich beschreibe das immer so ein bisschen wie so ein schönes klassisches Frauenbeispiel, ein Herd mit 4 Töpfen drauf. Und da irgendwie gucke ich halt immer so ein bisschen, wo kocht's gerade über, muss ich ein bisschen runterdrehen, oh, da simmert's nur, da muss ich mal ein bisschen hochdrehen und guck halt, dass immer irgendwie so ein bisschen das Essen am Ende irgendwann auf dem Tisch steht. Und das ist etwas, was mir im Moment auch in dieser Phase jetzt der neuen Selbstständigkeit mit Holy Goldie sehr viel Sicherheit gibt, weil ich eben noch das Beratungsthema habe. Ich habe Instagram, ich mache verschiedene Kooperationen, ich mache Speaker-Geschichten, ich mache Holy Goldie, aber es sind sozusagen, wenn halt mal auf dem einen Topf auf einmal eine kleine Stichflamme kommt, ja, dann machst du halt einen Deckel drauf und sagst, okay, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber streichen mache ich morgen, weil ich kümmere mich jetzt erstmal um die anderen 3 Töpfe. Und das ist tatsächlich so ein bisschen das, was ich setze nicht mehr nur auf ein Pferd. Das ist wahrscheinlich die wahre Antwort. Und damit komme ich besser klar, als wirklich immer nur noch so, das alles auf ein Thema zu setzen. Funktioniert das als letzten Satz, aber glaube ich auch nur, weil ich es schon mal gemacht habe und weil ich glaube zu wissen, wie es halbwegs geht, so ein Unternehmen zu bauen. Wenn man es zum ersten Mal macht, funktioniert es glaube ich nicht. Dann brauchst du diesen Fokus, wirklich nur das eine zu machen. Aber jetzt ist es für mich tatsächlich schon ein gelernter Prozess. Deswegen fällt es mir jetzt leichter, auch andere Themen noch machen zu können.
Ich glaube, da oben waren noch ein paar Fragen. Sonst haben wir hier vorne in der dritten Reihe eine Frage. Oder?
Ich versuche auch schneller, kürzer zu antworten.
Oder sonst hier vorne.
Hi, ich bin Elena. Ich wollte fragen, wenn du sagst, dass man diesen Fokus braucht, würdest du dann sagen, dass nicht funktioniert, neben dem Job zu gründen?
Total individuelle Entscheidung. Ich habe damals gemerkt, ich hatte die Idee zu Bloomy Days, während ich noch angestellt war Und ich musste kündigen, weil ich gemerkt habe, ich bin jemand, der im Job 180% gibt. Und ob ich den jetzt cool finde oder nicht, aber ich gebe da so. Und ich hatte einfach abends überhaupt keine Energie, mich noch mit was Neuem auseinanderzusetzen. Wenn man jemand ist, der das differenzieren kann und sagt, also ich habe hier irgendwie einen easy Job, ich mache hier 9-to-5 und danach gehe ich mit Vollgas, arbeite ich an meiner Idee, super geil. Ja? Ich meine, David und Isa sind das beste Beispiel. Die machen das auch nebenbei und super erfolgreich und ist total cool. Also ich glaube, es ist wirklich eine totale Typsache, die kann man gar nicht sagen. Ich für mich hätte es nicht gekonnt. Ja.
Eine Frage noch, genau, da hinten und eine hier, die letzte hier vorne. Hier vorne, erste Reihe. Komm
gleich. Hi, wie reagierst du auf die Frage, wenn du gefragt wirst, wer denn auf die Kinder aufpasst? Die kommt ja öfters vor als Frau, oder? Also ich werde das eigentlich fast jede Woche mal gefragt.
Ja? Okay. Also, ja, das ist natürlich, also dann manchmal sage ich, wir haben sie verkauft. Manchmal sage ich auch, die kommen alleine klar, sind 1 und 3. Also ich glaube, das ist die einzige mögliche Antwort. Es ist tatsächlich, was ich auch wirklich sehr konsequent mache, es ist sehr oft, wenn ich als Speaker zum Beispiel unterwegs bin, steht da Franziska von Hahnberg, Gründerin Holy Goldie und Mutter von 2 Kindern. Sag ich mal so, Alter, steht da bei Olli Samba, wie viele Kinder der hat oder was? Was ist los? Ja, also das ist, ich will das ja gar nicht verschweigen und ich bin ja total stolze Mutter, aber ich verstehe immer nicht, warum man das immer noch mal extra bei Frauen so erwähnen muss. Und da weise ich dann auch wirklich drauf hin und nicht, weil ich meine Kinder verschweigen will, sondern weil ich einfach finde, es hat in dem Kontext einfach überhaupt nichts zu sagen. Und es ist das ist ein Riesenthema, weil tatsächlich das unter Männern total normal ist und kein Mann das jemals gefragt werden würde. Und ich hatte das auch mal die Situation mit einem wirklich milliardenbewerteten Gründer, der ein Unternehmen in Holland gegründet hat, der das eben auch genauso zu mir meinte. Und ich dann auch zu ihm gesagt habe, ja, wer ist denn das bei dir? Ja, oh, das ist aber auch mal, machst du das sonst, oder? Und da war der auch ein bisschen perplex. Also ich glaube, es hilft nur mit Sarkasmus eigentlich darauf zu antworten, das nicht ernst zu nehmen und zu versuchen, dass die sich das dann nicht mehr trauen, nochmal zu fragen. Weil du brauchst, ist jetzt auch Quatsch. Ich meine, ich habe letztes Jahr, war ich komplett zu Hause und habe mich, also wir hatten ein kleines Baby und habe das auch alles mit dem Baby zusammen gemacht. Und insofern, ich hatte da auch ganz, ganz lange irgendwie überhaupt keine Hilfe und habe jetzt 3-mal in der Woche für 3 Stunden Babysitter. Ich glaube, das ist auch irgendwie so überschaubar. Aber auch das ist so ein Thema, ich finde, man muss sich nicht rechtfertigen. Jeder muss für sich selber den eigenen Weg finden. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir auch noch viel mehr ankommen müssen, irgendwie in so einer Selbstverständlichkeit, dass jede Frau das schon irgendwie geregelt kriegt, so, oder auch jeder Mann, ne? Also das ist ja auch oft dann so ein Organisationsthema, was der Mann übernimmt zu Hause, ich weiß nicht, was bräuchte.
Die letzten 2 Fragen kommen jetzt von mir, wir sind schon komplett über der Zeit. Wenn wir...
Benjamin von Stuckrad, ja, beim Podcast. 3,5 Stunden.
Hält kein Mensch aus. Jochen Wegner und Christoph Arment sind, ne, die wissen ganz genau, dass wir auf den Fersen sind mit der Länge unseres Podcasts. Wir stellen immer die Frage, wenn wir dich mit 14 treffen würden oder wenn du dich auch mit 14 triffst, was ist dein Ratschlag für dich selbst?
Bleib dran.
Okay. Und die letzte Frage, du hast sie schon beantwortet. Welche Frage würdest du unserem nächsten Gast stellen, ohne zu wissen, wer kommt?
Wenn du einen Tag ein Mann wärst, was würdest du tun?
Oh, okay. Wir sind gespannt. Wir sind am Ende angekommen. Danke, Franzi, für deine Zeit.
Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Das freut mich wirklich wahnsinnig. Sehr große Ehre. Vielen Dank.
Und vor allem, dass du so offen warst. Und du hast es ganz am Anfang gesagt, so jeder Tag ist irgendwie anders.
Dieser war ganz besonders schön.
Dieser war ganz besonders schön. Highlight am Ende des Tages. Naja, und man kann natürlich auch verfolgen, was morgen so passiert und übermorgen passiert. Aber ich finde es so bewundernswert, ich habe das am Anfang dir gesagt und hier natürlich auch gesagt, ich finde es so bewundernswert, mit wie viel Leidenschaft und Mut und Enthusiasmus du ein Vorbild für Unternehmerinnen und für Frauen und eigentlich für jeden da draußen sein kannst und bist. Und ich finde, so ein Optimismus, der aus dir herauskommt, der tut einfach gut. Und ich finde, es können sich manche Menschen von deinem Optimismus ein bisschen was abschneiden. Also tausend Dank auch dafür.
Vielen, vielen Dank.
Ja, ich bin noch total geflasht von deiner Geschichte und fühle mich zurückversetzt in eine ähnliche Dynamik, die ich empfunden hatte, nachdem die Role Models Edition mit Verena Pauster zu Ende ging. Und da habe ich mich gefragt, wo sind alle die männlichen Gründer, die sich von dir eine Scheibe abschneiden können? Und das können wir vielleicht gleich hier im Anschluss nochmal besprechen oder wenn jemand Ideen hat, das zuhört, uns da Bescheid sagen. Ich glaube, du bist eine Inspiration nicht nur für Frauen, die hier im Raum sind, die das zuhören, sondern auch für Männer. Deswegen finde ich die paar Männer, die hier sind, die 3, 4, es ist schön, dass ihr da wart und hier auch das unterstützt, weibliche Vorbilder auch sichtbarer zu machen, unterstützt ihr auch. Deswegen super, auch vielen Dank an euch. Bringt auch gerne nächstes Mal auch männliche Kollegen oder Freunde oder so auch mit, die sind auch hier willkommen. Deswegen vielen Dank an dich, Franzi, dass du deine Geschichte geteilt hast, dass du auch so offen teilst als Inspiration für alle anderen da draußen, die das hier hören, die vielleicht festsitzen und sagen, vielleicht hat sich da was gelöst bei denen. Und trauen sich oder machen jetzt einfach mal. Deswegen vielen Dank für deine Geschichte, für deine Zeit auch. Vielen Dank an euch, dass ihr heute Abend dabei wart. Live aus Berlin, das war der Role Models Podcast. Vielen Dank an Franzi und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch gerne die Folgen mit der Gründerin von Berlo, Katharina Kurz, oder Deutschland 3000 Journalistin Eva Schulz oder vielleicht auch Bloggerin Steffi Luxert an.
Genau, vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis hier. Die liebe Eva Schulz hat auch einen Podcast gestartet.
Das stimmt.
Den finde ich großartig. Also auch mal bitte bei Deutschland 3000 den Podcast suchen, finde ich super.
Willkommen auf dem Podcast-Spielfeld, liebe Eva.
Genau. Wir wünschen uns natürlich, dass noch mehr Leute wie ihr diesen Podcast hört. Also falls ihr uns eine Riesenfreude bereiten wollt, wäre es super, wenn ihr uns auf iTunes ein paar Sternchen gebt. Am besten die volle Punktzahl oder Sternchenzahl und dann natürlich auch gerne einen kurzen Kommentar hinterlasst. Da freuen wir uns immer sehr drüber.
Wir freuen uns sehr drüber, immer diese neuen Kommentare, die neuen Rezensionen zu entdecken. Ja, vielen Dank dafür und vielen Dank auch an unsere Partner Schieß Mercedes für die Unterstützung dieser Folge. Ihr könnt euch super gerne bei uns melden. Wir sind sehr aktiv auf Instagram. Da sind wir zu finden unter @rolemodels oder auch auf Twitter @rolemodels. Ihr könnt diese Episode super gerne mit euren Freundinnen und Freunden teilen. Und uns weiterhin abonnieren auf Spotify, SoundCloud oder iTunes.
Ja, und vielen Dank auch von mir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und euch einen schönen Tag, Abend, schöne Woche, wie auch immer.
Wo auch immer ihr uns hört.
Genau. Eure Isa.
Und euer David.
Ciao, ciao.